Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Arbeitszeugnis, dem Podcast über, ihr habt schon erraten, Arbeit. Wir haben heute in unserer Folge ein paar Gäste. Erstmal möchte ich kurz mich vorstellen. Ich bin Anne, bei mir ist dann der Johannes natürlich, wie ihr es gewohnt seid. Johannes, sag mal
Hallöchen.
Hallo. Genau, und wir haben uns, ihr habt es sicherlich, die geneigten Hörer haben es sicherlich an der Folgenbetitelung schon erraten. Wir reden heute über Selbstständigkeit bzw. Freelancing. Dazu haben wir zwar auch eigene Erfahrungen, haben uns in diesem Fall aber zwei felderfahrene Kämpfer gesucht, und zwar unsere beiden Kollegen Stefan und Hannes. Schönen guten Tag, schön, dass ihr dabei seid. Hallo.
Hallo.
Ja, vielen Dank. Das ist schön, dass wir uns alle zusammengefunden haben. Ja, bevor wir sozusagen in eure persönlichen Biografiegeschichten gehen, würde ich vielleicht vorschlagen, wir fangen, wie die Hörer es gewohnt sind, mit ein bisschen einem theoretischen Teil an, was jetzt überhaupt dieses Freelancing sein soll, wo das herkommt und was das überhaupt für einen Sinn hat und wie sich das so entwickelt hat. Vielleicht möchte Johannes eventuell mit ein paar Zahlen uns beglücken?
Nee.
Nicht.
Ja, so viele Zahlen gibt es nicht. Es gibt zwar eine Studie quasi, auf die wir uns beziehen können aus dem letzten Jahr, der sogenannte Freelancer-Kompass, wie aussagekräftig die ist. Ist immer noch schwierig, weil das Ganze von der GmbH namens Freelancer Map, wir verlinken das Ganze auch dann, und dann könnt ihr euch auf Seite 2 dieser wunderbaren Präsentation dann am Bild des Freelancer Map CEOs erfreuen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
Textbildschere. Wir können ja auch ein paar Überraschungen einfach übrig lassen. Die freuen sich vielleicht auch über ein paar Klicks.
Ja, genau. Und da wurden mehrere Freelancer einfach untersucht. So eine Umfrage halt. Wie gesagt, welcher Datensatz das ist, habe ich jetzt noch nicht so rausgefunden. Man muss aber sagen, wie gesagt, das ist so eine Vermittlungsseite. Das heißt, die haben auch nur einen gewissen Grad an Zugriff eben auf Sachen. Und man merkt auch, es ist ganz stark in eine Richtung eingeschlagen, nämlich, sage ich mal, Freiberufler im Bereich IT, Datenverarbeitung, Projektentwicklung.
Die Unterscheidung können wir ja später noch machen, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt am Anfang erst überhaupt mal kurz zusammenfassen, also überhaupt dieses Wort, woher das vielleicht kommt, das habe ich nämlich, fand ich ganz lustig, habe ich gefunden, dass das tatsächlich schon älter ist, als wir alle denken. Ich dachte, so Freelancing gibt es vielleicht, naja, lass es mal 60, 70 Jahre sein, keine Ahnung. Und vorher haben alle in den Fabriken und in den noch nicht so ganz existenten Büros geschuftet. Das ist tatsächlich nicht ganz richtig.
Das kommt wahrscheinlich so aus dem Militärischen.
Das kommt aus dem Militärischen, ganz genau. Ja. Und zwar hat den Begriff geprägt Sir Walter Scott. Kann jetzt vielleicht nicht jeder was damit anfangen. Das war ein Autor, der hat gelebt von 1771 bis 1832. Jetzt nur, ihr müsst euch das nicht merken, nur als Einteilung ungefähr, dass man mal so eine Idee hat davon. Und der Begriff stammt aus seinem Roman Ivanhoe, und da geht es tatsächlich um Söldner. Das heißt, als ich vorhin das Wort Einzelkämpfer benutzt habe, habe ich das eigentlich ganz ernst gemeint. Momentan haben wir eigentlich am verbreitetsten Freelancing oder beziehungsweise Selbstständigkeit, also halt einfach kein festes Angestelltenverhältnis in den Bereichen Gastronomie, Werbung und Medien natürlich. Das ist das, worüber wir dann nachher auch mehr eingehen. Dann habe ich noch gefunden, das nennt sich Verkehrsgewerbe. Da musste ich erstmal gucken, was sie damit meinen. Die meinen dann halt so Taxifahrer, Uber und so weiter. Und natürlich, klar, Schriftsteller, Autoren, Musiker im Filmbereich sind eigentlich auch im Prinzip keine Angestelltenverhältnisse vorhanden. Komponisten und wahrscheinlich alle anderen kreativen Berufe, die man sich dann sonst noch so vorstellen kann. Jetzt das nur mal so als Einschätzung ungefähr. Also im Prinzip Freiberuflichkeit sozusagen findet in jeder Art von freiem, denkenden und arbeitendem Gewerbe statt, wenn man das so zusammenfassen möchte.
In gewisser Weise haben wir das ja auch schon im Handwerk quasi. Also wer jetzt an die Walz denkt von Zimmermännern oder anderen Handwerker, Zimmerfrauen, also Zimmerleuten und anderen HandwerkerInnen, die machen ja sowas Ähnliches. Die gehen ja auch auf die Walz und heuern bei verschiedenen Projekten an.
Ja, aber die sind ja dann nicht so ganz frei in ihrer Gestaltung. Wenn dann der Tischlermeister sagt, mach mir mal bitte einen Tisch, dann hast du das gefährlichst auch zu machen.
Das ist richtig, ja.
Und da wird es dann sicherlich auch genauere Vorgaben geben, als wenn man sich dann da frei entfalten kann. Über Tischler haben wir ja in den letzten Folgen schon öfter geredet, tatsächlich.
Nein, aber ich wollte die Analogie aufmachen.
Also, ja, ja.
Das ist nicht erst, was jetzt, sage ich mal, mit der neuen digitalen Hubi-Flubi-Welt entstanden
ist. Genau, das wollte ich damit eigentlich auch nur sagen. Das ist jetzt die Idee, dass Leute sich sozusagen frei bewegen können und sich ihre Aufträge selber holen, die ist älter, als man vielleicht in den ersten Assoziationssekunden sich so vorstellt. Wir können ja tatsächlich irgendwie dann nochmal ein, zwei Studien vielleicht vorstellen, beziehungsweise was zeichnet denn Freelancing sonst noch so im Allgemeinen so aus?
Also Freelancing eben besteht darin, dass man meistens für einzelne Projekte angeheuert wird. Freelancing im engeren Sinne ist dann so, dass man wirklich in den Betrieb oder in das Unternehmen reingeht und dort auch vielleicht mit einem eigenen Arbeitsplatz eben für eine bestimmte Zeit tätig ist. Oft hat es aber auch den Geschmack von, dass man von zu Hause aus arbeitet, dass man als eine Beratung tätigt.
Es kommt natürlich darauf an, was man dafür Mittel benutzt. Also mit der Digitalisierung geht es natürlich dann auch das berühmte Homeoffice und schaltet sich in digitalen Kanälen zusammen. Das geht heute natürlich einfacher. Beratung ist ja dann oft auch vor Ort. Also Steuer oder was habe ich hier noch so? Ingenieure, Rechtsanwälte, Steuerberater, das sind auch alles im Prinzip, so, wenn man so will, Freelancer.
Genau, das ist, man muss das halt immer so sehen, dass es von Branche zu Branche abhängig ist. Wer hauptsächlich Grafik oder Content macht, der arbeitet sehr viel von zu Hause aus und hat hauptsächlich über Telefon, E-Mail, Chatprogramme Kontakt mit seinem Auftraggeber oder seiner Auftraggeberin. Wer, sag ich mal, handfester arbeitet, Projekte leitet, IT-Sachen macht, abgesehen vom Programmieren, der arbeitet meist dann tatsächlich auch vor Ort bei dem Kunden.
Der große Unterschied zwischen Freelancing und einem Angestelltenverhältnis ist natürlich in dem Fall, da müssen wir jetzt ganz deutsch korrekt die beiden Verhältnisse dann mal miteinander vergleichen, ist natürlich das Geld, das ist klar. Viele Firmen leisten sich halt, ja, freie oder auch feste Freie gern, auch Pauschalisten genannt, um sich vor allem Personalkosten zu sparen. Die sind sozusagen auf dem Papier im Prinzip dann günstiger als Angestellte, weil man einfach die Sozialabgaben sich spart. Eine Sache, über die wir nachher vielleicht noch gerne diskutieren können, ist natürlich, dass es für Freelancer auch keine, ja, im Prinzip keinen wirklichen Urlaub gibt. Kündigungsschutz ist auch eigentlich nicht gegeben. Und die Frage der Scheinselbstständigkeit würde ich dann auch nochmal später in den Raum stellen. Das ist natürlich auch ein größeres Problem, gerade im fortschreitenden Zeitalter, der, sagen wir mal, sich flexibler geben wollenden Unternehmen. Und auch das Zeitmanagement ist eine Sache, die man da auch gerne diskutieren kann.
Du hattest ja erwähnt, was hattest du nochmal erwähnt? Scheiße. Genau, feste Freie, das war mein Punkt. Du hattest ja, ja die festen, ja, Freien erwähnt. Ich kenne das, vor allen Dingen aus dem journalistischen Bereich. Und das ist eine ganz seltsame Konstruktion. Also das sind Leute, die einen festen Arbeitsplatz haben, auch feste Uhrzeiten, feste Tage, an denen sie arbeiten. Aber keine oder wenig Sozialabsicherung, keine Boni, die quasi mit dem Angestellten-Dasein einhergehen. Ich kenne das aus meiner Zeit in einer im Kinderkanal, wo ich gearbeitet habe. Da setzten sich die Redaktionen größtenteils aus festen Freien zusammen, was für mich damals eine ziemliche Überraschung war, weil ich natürlich dachte, hey, wenn du in einer Redaktion arbeitest, dann hast du halt irgendwie festen Job, festen Arbeitsplatz, aber dem ist nicht so. Also einige Leute sind eben wirklich von Leipzig nach Erfurt gependelt oder von Dresden aus. Das war schon ziemlich krass, diese Erfahrung.
Wurden die denn wenigstens besser bezahlt? Also gab es überhaupt Angestellte dort? Wurden die dann besser bezahlt als die Angestellten oder waren das ausschließlich Freie, die da gearbeitet haben?
Nee, es gab für die Redaktion, in der ich gearbeitet habe, ich sag mal so, es waren 20 Leute, die da gearbeitet haben. Davon waren 2 oder 3 festangestellt.
Tja.
Hat mich auch überrascht.
Mhm, ja, also das sind so auch gerne genommene Kritiken, auf die wir natürlich nachher gerne noch eingehen wollen mit den einzelnen Erfahrungsgeschichten. Ich habe da auch diverse etwas kompliziertere Konstruktionen ausprobiert und durchprobiert und bin immer noch dabei. Ich habe mir zumindest eine Studie rausgeschrieben, die wir kurz mal erwähnen können. Die ist leider schon ein bisschen älter und zwar kommt die von der Gewerkschaft für Privatangestellte. Ich wusste ehrlich gesagt, bis ich diese Quelle gelesen habe, gar nicht, dass es die gibt.
Ich auch nicht, höre ich heute zum ersten Mal.
Es könnte auch ein österreichisches Ding sein, weil die Quelle war aus dem Standard, aus dem Jahr 2013.
Okay.
Die österreichische Tageszeitung, glaube ich. Naja, jedenfalls Österreich. Aber ich denke, die Verhältnisse werden relativ ähnlich zu Deutschland sein. Das ist ja oft dann auch vergleichbar. Und zwar haben wir hier dann auch ein bisschen so die wirtschaftlichen und organisatorischen Umgebungen, die da stattfinden. Da war es so, ich habe leider keine Zahl gefunden, wie viele Befragte es gab. Ich weiß nicht, ob die Untersuchung jetzt repräsentativ ist oder nicht. Aber wir können es ja mal so als Idee mit reinnehmen. Da wurde untersucht, dass, ja, sie haben einfach Freelancer befragt und die nach ihren Arbeitsverträgen und der, nicht der Rechtmäßigkeit, aber so ein bisschen der der Verhältnisse zu den Angestellten befragt. Dort wurde dann gesagt, dass 55% der Befragten ihren Arbeitsvertrag, den man ja auch nicht immer hat als Freelancer, manchmal reicht dann ja nur so eine E-Mail oder so Zurufauftrag. Also 55% schätzen ihren Arbeitsvertrag als Freelancer mit dem Unternehmen, mit dem sie eingegangen sind, als korrekt ein. Also so, dass man da sozusagen für das bezahlt wird, was man abgesprochen bekommen hat und ja eben nicht auf Zuruf, hier kannst du noch mal schnell und noch eine Nachtschicht einschiebt und so. Ich finde 55% ist nicht sehr viel. 16% der Befragten vermuten dann eher Ungereimtheiten in dieser ja, Art Arbeitsverhältnis. Der Rest der Befragten hatte tatsächlich keine Ahnung, wie das dann da überhaupt sich verhält, was man darf und was man nicht darf. Sind schon mal Zahlen, die ich ein bisschen erschreckend finde. Dann wurde noch gefragt, wie es denn aussieht mit der Honorarverhandlung. Das ist sicherlich, hatten wir ja schon öfter, so ein bisschen eine Charakterfrage und sicherlich auch geschlechterabhängig. Da waren die Zahlen auch, fand ich, sehr alarmierend. Und da stand dann eben, dass 29% der Männer aktiv und dann ja hoffentlich auch zu ihrem Vorteil Honorare verhandeln. Und bei Frauen waren es nur 14%. Ich nehme an, der Rest ist dann so ein bisschen friss oder stirb. Also entweder man nimmt den Auftrag oder die suchen sich halt jemand anders. Also das ist aus dem Jahr 2013. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht, aber ich nehme an, so derbe viel besser wird es nicht geworden sein. Wie gesagt, je nachdem, in welchem Feld man sich da so bewegt. Also da können wir jetzt ja nochmal auf die Studie von vorhin von Johannes zurückkommen. Es ist ja quasi so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz, ITler verdienen enorm gut. Wir sind ja alle eher so im Textbusiness unterwegs. Da würde ich jetzt mal behaupten, was hast du gesagt, 90 Euro Stundensatz?
Was? Nee. Textbusiness 62 Euro.
Aber was war 90 Euro? Ach so, SAP, ne? Hast du gesagt.
SAP waren 110, glaube ich, und wow. 92 war so der Durchschnitt.
Okay, da habe ich schon ganz andere Preise gesehen. Weit drunter leider auch. Das ist so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Also, da haben wir natürlich auch so ein bisschen generell das Problem dieser, ich nenne es jetzt mal Amerikanisierung, ne? Derjenige mit den guten Kontakten, ne? So, wie heißt das, dieses Matthäus-Prinzip? Wer hat, dem wird gegeben und wer die guten Kontakte hat, der kann natürlich die guten und die guten Verhandlungen, der kann natürlich dann auch weiterhin gute Preise aufrufen und die anderen. Also es wird ja auch immer gerne Kritik rausgebracht von wegen die Freelancer, die das für billigeres Geld machen, die machen dann natürlich den Markt komplett kaputt. Da muss ich dann aber auch sagen, ich hatte selber auch schon Erfahrung mit Rechnungsstellung von Arbeitgebern, wo mir dann einfach am Anfang Sachen zugesagt worden sind, die dann später, da musste ich dann später über diese verhandelte Summe dann irgendwie noch rumdiskutieren, weil es dann hieß, ja, aber der andere hat es ja nur für die Hälfte gemacht oder so.
Ja, aber mit solchen Arbeitgebern arbeitet man ja meistens dann nur einmal
richtig
zusammen.
Das war dann auch meine Schlussfolgerung aus dieser Geschichte. Ich wollte euch jetzt nicht mit noch mehr Zahlen zuschmeißen, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir mal die Diskussionsrunde auf.
Ja, Hannes, Stefan, wie sieht das, wir haben jetzt ja ein bisschen theoretisch über Freelancer-Dasein gesprochen. Wie sieht das aus? Entdeckt ihr euch so ein bisschen darin wieder oder sagt ihr, alles Quatsch, ich bin raus, tschö?
Also ich würde so schon sagen, dass ich mich darin wiederentdecke. Vor allen Dingen, sagen wir mal so, also ich bin da auch, was Preise angeht und was ja Verhandlungen angeht, auch sehr, ja, ich will nicht sagen naiv reingestolpert, aber sehr uninformiert reingestolpert, als ich begonnen habe. Gerade weil es ist ja auch irgendwie eine Erfahrungssache bei mir, weil ich nicht so die großen Erfahrungen hatte, was jetzt mal abgesehen von den schreiberischen Sachen, die ich im Studium gemacht habe, also neben dem Studium und Praktika oder das ein oder andere Praktikum, was ich gemacht habe, jetzt nicht so auf die großen Texterfahrungen zurückgreifen konnte und auch noch einiges lernen musste, was das angeht, was Schreiben angeht allgemein, war für mich auch eher so ein bisschen Zurückhaltung und den Ball flach halten gefragt, was Forderungen, geldmäßige Forderungen angeht, halt was vielleicht auch nicht unbedingt die beste Methode war, um da einzusteigen. Aber für mich als jemand, der dann auch ein Weilchen arbeitslos war und sich mit Arbeitsamt und Jobcenter oder was auch immer rumschlagen musste, war es dann halt jetzt nicht unbedingt eine Verzweiflungstat, aber irgendwie eine Perspektive, überhaupt da mal irgendwie rauszukommen. Und auch wenn es harte und viel Arbeit war und immer noch ist, davon irgendwie Abstand zu nehmen.
Jetzt muss ich noch mal kurz einordnen fragen. Also du hast studiert. Was hast du nochmal studiert?
Ich habe Anglistik und Germanistik studiert. Also schon.
Ach, sehr gut, genau. Fast wie ich. Und dann war das sozusagen der Sprung von der Uni direkt in die Freiberuflichkeit oder hattest du dann vor oder dazwischen ein Angestelltenverhältnis? Oder? Also es ist ja leider oft so, dass die Leute sich dann so ein bisschen aus der Not heraus als Freie dann aufstellen. Wie war das bei dir?
Also bei mir war das wirklich, ja, aus der Not heraus würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil mein Ziel war schon immer definitiv schreiben und also was natürlich ein diffuses Ziel ist, wenn du dein Studium beginnst. Und in meinem Fall war es auch so, dass ich jetzt nicht unbedingt damit mit diesem Ziel hausieren gegangen bin, was mein Studium dann noch etwas zielloser hat wirken lassen. Und ich habe dann auch eine Weile während des Studiums beim Fernsehen gearbeitet in der Produktion und dann auch lange gedacht, dass ich das machen wollte. Naja, aber das ist jetzt nochmal diesen Kaninchenbau will ich jetzt nicht hinuntersteigen, weil das ist jetzt nochmal eine ganz andere Sache.
Kannst du dann vielleicht kurz erklären, wo du, in welchem Bereich du sozusagen angefangen hast? Also ich weiß jetzt, du machst viel so Servicetexte für Agenturen.
Ich habe im Bereich Film quasi während des Studiums angefangen, über Filme zu schreiben halt, weil das so mehr oder weniger meine Nische war. Ist halt leider auch keine gut bezahlte Nische, wenn ich das mal so sage.
Ich dachte, die zahlen ganz gut tatsächlich.
Gut, ich habe jetzt ein Magazin, wo ich wirklich nur kleine Texte schreibe und dafür relativ gut verdiene, halt für die kleinen Texte, aber das ist dann halt auch eher die Ausnahme, was ich so miterlebt habe und wenn ich dann mal geguckt habe bei anderen, jetzt gerade internetbasierten Magazinen oder Blogs, da wird dann halt mit Erfahrung und umsonst Kino bezahlt. Also mehr gibt es dann halt dann oftmals nicht, was ich jetzt den Leuten jetzt nicht unbedingt vorwerfe.
Also die zahlen dann einfach wirklich auch teilweise gar nicht. Das ist dann genau. So, du kannst hier auftauchen für dein Portfolio und dann viel Spaß.
Ja, gerade in dem Bereich, sorry, wenn ich einhake.
Ja, klar, mach.
Also gerade in dem Bereich ist halt einfach so, dass meine zwei Lieblingsthemen sind halt auch so Film, Serien, Geek-Themen halt und Sport. Und in dem Bereich ist halt einfach so ein Überangebot von Autoren, da wo es halt auch einfach so viele Leute gibt, die halt aus Spaß an der Freude drüber schreiben, dass du halt einfach Probleme hast, da gut bezahlte Jobs zu bekommen. Einfach weil da so ein Überangebot von Leuten ist, die es halt auch freiwillig kostenlos.
Aber das sind dann wahrscheinlich Leute, die eigentlich dann was anderes machen und das nur in ihrer Freizeit machen, oder? Die sind doch dann wahrscheinlich nicht davon finanziell abhängig, nehme ich an.
Solange halt sich Leute finden, die relativ, also die jetzt keine Profiqualität, aber halt gerade im Netz geht es ja auch oft darum, gar nicht unbedingt abzuliefern, sondern dass halt halbwegs lesbar ist.
Ja, und dann schnell jemand bereit ist, da was Neues raufzustellen, ja.
Da wird ja auch immer häufig überkritisiert, meiner Meinung nach. Weil es ja auch einfach viele Projekte gibt, die im Netz sind, in denen halt einfach auch niemand groß Geld verdient. Also solange die Betreiber selbst kein Geld verdienen mit irgendwas, finde ich es auch okay zu sagen, hey, wenn jemand Bock hat, für uns zu schreiben und mitzumachen und Erfahrung zu gewinnen, warum nicht? Wo ich halt immer Probleme habe, ist, wenn halt offensichtlich Leute Geld verdienen, relativ gut, und dann halt meinen, ja, aber wir haben so viel zu tun, wir brauchen halt Leute, die mitmachen, aber die es dann halt kostenlos machen sollen, da ist es dann immer...
Dieses, sei froh, dass du dabei sein darfst.
Ja, genau. Da kommt halt dann dieser, ja, wir bieten euch Erfahrung an, wo ich mir sage, ja gut.
Yay, ja, das ist wirklich, das ist wirklich ein Problem. Wo wir gerade dabei sind, erzähl mal kurz von deiner Erfahrung. Wie bist du dazu gekommen, damit wir mal so ein generelles Bild haben?
Also ich habe Medienwirtschaft studiert.
Da weißt du ja, wie man richtig verhandelt, hoffentlich.
Nee, nicht wirklich. Während des Studiums, Praxissemester etc. mehrere Erfahrungen gemacht, wo ich festgestellt habe, dass ich kein Mensch bin, der 8 bis 17 Uhr im Büro sitzen will.
Das will ja, glaube ich, auch keiner, ist meine These.
Oder also ich habe null.
Die Umstände zwingen uns.
Ja, genau. Ich hatte dann null Bock drauf und dann habe ich sozusagen Ende des Studiums auf so Textbörsen etc. angefangen zu schreiben und dann halt ist das dann mehr oder weniger gewachsen. Ich hatte tatsächlich noch nie in meinem Leben einen richtigen Anstellungsjob irgendwo. Krass. Also ich habe quasi direkt nach dem Studium dann halt das ausgebaut und dann immer weiter geschrieben.
Hat das dann auch gleich funktioniert finanziell oder hattest du am Anfang gedacht, wer weiß, ob das klappt und vielleicht gucke ich doch nochmal rum?
Ja, also das hat nicht direkt funktioniert. Ich habe schon noch rumgeguckt etc. Es war aber auch so, dass halt Jobs, die ich gesehen habe oder die mich dann nicht so angesprochen haben und Jobs, die mich angesprochen haben, die ich nicht bekommen habe. Und dann war das so im Gleichschritt und irgendwann war es dann halt so an einem Punkt, wo ich mich durchs Schreiben so weit finanziert habe, dass ich gedacht habe, okay, jetzt versuchst du das weiterzumachen in die Richtung.
Also das heißt, ihr habt doch eigentlich beide gar keine klassische, ich sag mal, klassische journalistische Ausbildung, was es da alles gibt, Volontariat, keine Ahnung, bei der Zeitung Klinkenputzen gegangen oder Journalistenschule oder so.
Ich sag mal so, also ich habe Weiterbildungen gemacht nach dem Studium in der Richtung, dann habe ich sehr lange nach einem Volontariat eigentlich gesucht, währenddessen aber meine Selbstständigkeit dann noch irgendwie aufgebaut, weil für mich dann klar war, dass es durchaus realistisch sein kann, dass das mit dem Volontariat nicht klappt, als die Absagen reinpurzeln. Und dann war eigentlich so das letzte Vorstellungsgespräch, was ich in der Richtung hatte, bei der UFA in Potsdam, in der Presseabteilung. Da dann, hieß es dann plötzlich, dass ich überqualifiziert sei, weil ich da schon bei mehreren Medienmagazinen und sowas alles gearbeitet habe an dem Punkt. Also die dann halt auch in Deutschland so einen gewissen Stellenwert haben.
Du hast schon Erfahrung mitgebracht. How dare you? Ja, ja.
Überqualifiziert doch der dümmste Ablehnungsgrund meiner Meinung nach, den es gibt.
Das war ja noch niemals der Ablehnungsgrund. Also das wurde mir schon direkt beim Vorstellungsgespräch gesagt irgendwie. Wir haben so ein bisschen, also das Vorstellungsgespräch, das war sehr freundlich. Ich bin da auch mit einem positiven Gefühl auf jeden Fall rausgegangen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, okay, jetzt für mich als Filmfreak sozusagen wäre das natürlich so sowas wie der heilige Gral gewesen gegenüber den Babelsberger.
Hm? Filmstudio Babelsberger, genau, ja. Wir wissen, was du meinst.
Genau, das wäre natürlich schon eine große Sache für mich gewesen. An dem Punkt war das dann halt auch die Sache, dass ich halt wirklich sehr, sehr viel dann noch Freelance-mäßig gemacht habe und ich das einfach nicht mehr aufrechterhalten konnte, irgendwie auf Deutschland-Tournee quasi zu gehen und gleichzeitig dann die Freelance-Arbeiten zu machen. Also Deutschland-Tournee in dem Sinne mit Vorstellungsgesprächen und sowas alles.
Ja, da wird ja auch meistens, das geht ja meistens auf die eigene Kappe bei solchen Geschichten.
Auch das ist mal so und so. Aber das ist dann natürlich eine Zeitinvestition, jetzt mal abgesehen von denen, es ist eine gewisse Aufregung mit verbunden, wo dann halt auch Konzentration einfach da aufbringen muss, halt auch für mich zumindest mit verbunden, die dann halt von der Freelance-Zeit dann abging. Dann habe ich mir irgendwann, okay, entweder klappt das jetzt damit oder ich muss halt irgendwie anders gucken. Und dann habe ich mich dann voll auf die Freelance-Arbeiten fokussiert und gesagt, okay, ich habe jetzt wahrscheinlich auch mehr oder weniger die Erfahrungen gesammelt, die ich jetzt bei einem Volontariat bei irgendeiner Agentur oder was auch immer hätte sammeln können. Die habe ich jetzt auch so durch meine Arbeiten gesammelt.
Klar, learning by doing, ja, ja. Ich wundere mich immer, was wir immer für Parallelen haben, weil bei mir war es exakt genauso. Also ich habe mich auch für diverse Volontariate beworben, bin da teilweise auch immer so manchmal in die erste Runde gekommen, aber dann scheitert. Gibt ja auch grundsätzlich einfach wenig Volontariatsplätze für die vielen Leute, die sich in diesem Business bewerben wollen.
Klar.
Aber mittlerweile sehe ich es eigentlich auch so, dass die Erfahrung eigentlich die beste Schule ist und man natürlich ein paar Sachen einfach auch durch Arbeitserfahrung nur lernt. Also da ist jetzt das eine nicht besser als das andere, sondern es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man sich da anstellt und was man da so draus mitnimmt.
Und Texter und Journalist im weitesten Sinne, obwohl ich mich jetzt nicht unbedingt als Journalist bezeichnen würde, sondern mehr als irgendwie Texter oder ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein geschützter Beruf, von daher gesehen.
Nee, tatsächlich darf sich in Deutschland jeder Journalist nennen. Was ich auch immer gerne sage, ich bin Publizist.
Gut, ja. Das bist du aber schon, wenn du auf Facebook ein Posting machst, glaube ich.
Genau das, ja. Genau das. Jeder Depp, der irgendwas eben publiziert, kann sich Publizist nennen.
Deswegen nehme ich die Leute, die das in ihrer Biografie schreiben oder in so eine Kurzbiografie, meinetwegen in dieser Twitter, anderthalb Zeilen Twitter-Biografie, die nehme ich grundsätzlich leider nicht ernst, weil in dem Moment, wo du einen Tweet machst, bist du schon Publizist. Das ist einfach Quatsch. Dann ist auch Boris Becker Publizist, weil der twittert auch. Wobei ich glaube, der hat sogar eine Biografie geschrieben, aber vielleicht wahrscheinlich nicht selber.
Ach, die haben doch alle Ghostwriter.
Wir legen uns gerade mit allen Ghostwritern an. Nein.
Sehe ich übrigens auch ganz, ganz oft. Ich bin so auf einem Freelancer-Portal, bei dem ich mich mal angemeldet habe und bekomme da immer Angebote reingespült. Da sind immer großartige Highlights dabei, wie E-Books zum Thema gesunde Ernährung. Mhm.
Was soll man damit machen? Die übersetzen oder mal?
Nee, schon schreiben.
Redaktion. Ach, komplett von null an schreiben.
Das sind dann auch immer schön die Aufträge, ja, unter 800 Euro.
Und dann eine Woche Zeit.
Mein größtes Highlight war jemand, der meinte, das Spiel aus Stranger Things übersetzen. Er meinte dann Dungeons and Dragons.
Oh.
Und ich dachte mir, hä? Weißt du überhaupt, wovon der redet? Weil Dungeons
Ja, gibt's auch Rechte. rechte Problematiken und so, ne?
Ja, eben. Also ich weiß gar nicht, wovon er da redete. Also die beste Anzeige, die ich jemals gesehen habe, tatsächlich war ein Mensch, der meinte, ich brauche jemanden, der mir Witze schreibt, denn er halte sich nicht für sehr witzig, aber er könne wohl sehr gut einen Russen nachmachen und jetzt bräuchte er jemanden, der ihm Witze dafür schreibt, dass er auf Tournee gehen kann.
Okay.
Das ist ja mega.
Haben Sie eine Vermutung, wer das sein könnte? Nein, wahrscheinlich. Ich kenne keinen Comedian, der einen Russen nachmacht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass er hoffentlich eine...
Wo wir gerade bei witzigen Aufträgen sind. Also das witzigste Angebot, was ich mal bekommen habe, war ein Gay-Romance-Roman Roman übertrieben, E-Book, ich glaube 10.000 Wörter. Und der letzte Satz war, und als Wortpreis hatte ich mir so 1 Cent vorgestellt.
Wow.
Und das war so ein, okay, da kommt eine Menge zusammen gerade.
Krass. Na, ich hatte nur mal ganz am Anfang meiner Freelance-Tätigkeit, wo ich einfach nur noch irgendeinen anderen Auftraggeber gebraucht habe, um nicht in die in die Scheinselbstständigkeit zu rutschen. Also da war ich auch noch so halb Student und halb ein bisschen Rechnung geschrieben und so. Das war einfach irgend so ein Portal, das sieht man ja oft, dass die einfach Pressemitteilungen verhackstücken und dann einfach um Content kontinuierlich auf die Seite zu spülen. Da war dann so, dem Auftraggeber war auch ehrlich gesagt völlig egal, was es da für Inhalte waren. So, der hat uns dann einfach irgendwelche Newsletter weitergeleitet und dann sollten wir die halt einfach ein bisschen umschreiben. Und dann habe ich regelmäßig so die Pflanze des Monats betextet oder so die neuesten Tapetentrends und so Zeug. Also das ist so 2-3 Tage, ist es ganz witzig, weil man da erstaunliche Einblicke in so Studien gewinnt, aber danach ist es dann halt auch einfach, es hat halt auch einfach wenig Nachhaltigkeit.
Wir haben das damals in meinem PR-Volontariat, haben wir diese Seiten immer die Schleudern genannt.
Ja, so genau sowas war das.
Du da einfach jeden Scheiß hochladen konntest quasi und das dann als Pressemitteilung zählen konntest. Ich weiß, wir lagen damals noch im Clinch mit Leuten, die in Großbritannien quasi so viel online gemacht haben oder die Online-Betreuung dieses Kunden übernommen haben und die meinten so, ja, wir möchten eigentlich nicht, dass ihr das auf diesen Presseportalen postet, weil die werden von Google abgewertet. Und mein Chef meint dann noch, nee, ach, wir machen das, kein Problem. Die haben keine Ahnung.
Schön. Ja, das ist manchmal auch ein bisschen beängstigend, wie blauäugig da Leute rangehen. Also ich habe auch in meinem Angestelltenjob, aber halt eben gerade auch als Freelancer, einfach sehr oft schon von Auftraggebern und Chefs und so gehört, so dieses, ja, komm, das rührst du schnell zusammen, das ist ja schnell geschrieben, dass die einfach auch den Aufwand überhaupt nicht einschätzen können. Ich finde gerade als Texter und als Kreativer, wo man sich ja oft auch einfach so ein bisschen, oft ist es ja so, man kriegt sehr dürftiges Material, was man dann eben umarbeiten muss in irgendwas Lesbares und das ist jetzt nichts, wo man dann sagt, okay, ich bin in 10 Minuten fertig, das mache ich dir. Es gibt halt so eine und solche Tage, das wissen wir alle und manchmal läuft's und manchmal hat man so ein Flow und manchmal halt gar nicht und gerade diese kreative Arbeit und gerade das Schreiben, finde ich, ist sehr tagesabhängig und das wird einfach so oft unterschätzt und das wirkt sich dann natürlich auch immer auf die Bezahlung aus, dass man einfach am Anfang oft nicht weiß, was kriegt man da jetzt vorgelegt, was soll man da jetzt abliefern und wie kompliziert ist das denn jetzt eigentlich? Ne? Stefan kann da wahrscheinlich ein Liedchen von singen mit seinen, was war's? irgendwelche technischen
Lastenwägen.
Lastenwägen, genau.
Transportwägen, gut, das war jetzt noch immer so technisch so kompliziert, es war einfach nur der Auftrag, der einfach, es war sehr frustrierend einfach.
Ja, oder man kriegt einfach auch zu wenig Infos, was der denn jetzt von einem will. Also ich habe auch ganz oft die Ansage so, ja, ist schon okay, aber schreiben Sie mal anders. Wo ich mir denke, wie denn? Also da muss man halt auch einfach mehr kommunizieren und einfach besser demjenigen, das macht dann halt auch oft das Freelancing-Business, glaube ich, sehr, sehr frustrierend, dass man einfach nicht so richtig weiß, was man denn ja jetzt, was die jetzt da von einem wollen, was die sich denn vorgestellt haben. Die Auftraggeber haben manchmal auch einfach selber wenig Ahnung davon, was sie sich da jetzt genau vorgestellt haben.
Oder können es halt nicht irgendwie kommunizieren. So.
Also ich habe da mittlerweile auch, also da hat man ja auch Erfahrung. Also ich habe mittlerweile, ich kann anhand von Auftragsbeschreibungen mittlerweile schon ganz gut rauslesen, ob ich mit den Personen zusammenarbeiten möchte oder nicht. Also ich finde schon, dass man auch teilweise in Auftragsbeschreibungen schon rauslesen kann. Ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht, der weiß, was er will. Und da kommt auch nicht, da muss man auch nicht mit rechnen, dass da irgendein Mist bei rumkommt. Und dann gibt es halt Auftragsbeschreibungen, wo man genau sieht, ja, das ist einfach, wenn du das machst, das ist garantiert, dass da jede Menge Stress da am Ende rauskommt, weil da sieht man schon, dass der einfach nicht weiß, was er will. Oder dass der. Es gibt ja auch ganz oft, das ist auch so ein Ding, was ich gelernt habe, ist, dass halt Leute keinen Bock haben, sehr viel Geld auszugeben, aber trotzdem eine entsprechende Qualität erwarten, als würden sie sehr viel Geld ausgeben. Ich habe kein Problem damit, einen relativ günstigen Text zu produzieren. Also Zeitmanagement ist halt so eine Sache, die ich gelernt habe, also die man auch lernen muss, einfach, dass man halt sagt, okay, wenn du mir das und das Geld anbietest, dann kann ich so und so viel Zeit in diesen Text investieren.
Also du machst das schon davon abhängig, dass er sagt, ich zahle dir jetzt, keine Ahnung, 60 Euro, dann sagst du, gut, dann setze ich mich da jetzt eine Stunde hin. Mehr mache ich nicht. Mehr Arbeit stecke ich da nicht rein, sozusagen.
Also nicht, ich kann anhand dessen, was dann im Auftrag ist, meiner Meinung nach, kann ich schon sagen, okay, ich investiere so und so viel Zeit, das rentiert sich für mich. Also ich habe zum Beispiel, sagen wir mal so, auf einer, was ich gelernt habe, also ich kann so auf 500 bis 600 Wörtern, kann ich zu nahezu jedem Thema, wenn es nicht zu speziell ist, Wissen faken. So, ja, da kann ich dir zu jedem Thema, also ich habe zum Beispiel in meiner Zeit mittlerweile hunderte von Autotexten geschrieben, so, also ich schreibe halt für eine Seite, wo halt gerne mal irgendwie, die wollen halt immer, irgendein Sportwagen ist halt erschienen und tralala und den wollen sie halt vorgestellt haben und in meinem realen Leben könnte mir nichts egaler sein als Sportwagen, ja, also es interessiert mich kein, nicht die Bohne. Aber solange der Text halt einfach nur, keine Ahnung, 500, 600 Wörter sind, habe ich da kein Problem mit, dann den zu machen. Mhm. In dem Moment, wo es halt dann, wenn es halt lange Texte sind, steigt halt dann einfach der Rechercheaufwand extrem. Da muss ich halt viel mehr rein. Also Rechercheaufwand ist halt so eine Sache, die ich am Anfang krass unterschätzt habe. Ich habe halt einfach nur auf die Wortanzahl geguckt. Das kann einen dann manchmal ordentlich in den Hintern beißen, wenn man dann feststellt, dass man sich einfach krass in irgendwas reinlesen muss. Weil einfach das Schreiben an sich ist mittlerweile am bestimmten Zeitpunkt mal für mich das geringste Ding. Also ich schreibe irgendwie, keine Ahnung, Text 500 Wörter kann ich in 20 Minuten machen. Ja, aber halt, worüber der Text ist und sowas, das dann halt entsprechend viel Zeit, die dann manchmal drauf geht.
Mhm. Ja, man unterschätzt das sehr leicht mit der Recherche. Also das ist auch meine Erfahrung bei ein, zwei Texten gewesen, die ein bisschen rechercheintensiver waren. Also da habe ich bestimmt, auch wenn es jetzt, es gab einen Text, den ich geschrieben habe, der sehr viel mit Interviews arbeitete, da steckt man definitiv mehr Zeit in die Recherche und die Interviews als halt letztlich dann in den Text selbst. Da muss man also sehr, sehr gut aufpassen.
Ja, zum Beispiel, was ich auch ablehne, sind Quellen mit Videos. Also Quellen mit Videos sind einfach, vergiss es. Weil ich habe mal einmal den Fehler gemacht, wo mir halt jemand 30-minütigen Vortrag als Quelle geschickt hat. Mhm. So, dann musst du dir quasi einen 30-minütigen Vortrag angucken, kommst du quasi, bis, fühlt sich an, als wärst du wieder an der Uni oder so. Musst du zu diesem Vortrag Notizen machen und dann diesen in den Text, und das dauert einfach 5-mal so lange, wie wenn du einfach einen Text als Quelle hast.
Das heißt ja auch, dass, also klar, ab einem bestimmten Zeitpunkt kennt man ein bisschen den Markt und hat so vielleicht seine verlässlichen Auftraggeber und so, aber es ist ja oft auch so, dass man einfach sehr, ja, ich würde sagen, also es läuft dann halt mal so und mal so. Also ihr habt ja jetzt schon so ein bisschen von den sozusagen schlimmsten oder schlimmeren Aufträgen sozusagen erzählt. Habt ihr sozusagen so ein Top 3 oder so, ihr müsst jetzt ja keine Namen nennen, aber was war so einer der schlimmsten Aufträge, die ihr machen musstet und warum?
Also wir haben das ja schon, also ich habe es gerade schon angedeutet, das war wirklich dieser Transportwagen auf Auftrag, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie viele Seiten das waren. Also es ging um Transportwagen, um das zu spezifizieren, wo man, weiß ich nicht, die man in Lagerhallen oder sowas irgendwie nutzt, sowas wie Hubwegen, halt nur eine Stufe drunter halt, ohne irgendwelche Hydrauliken oder sonst irgendwie was halt. Das waren halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viele Seiten über diese spezifische Sache, und das war halt auch nicht gut bezahlt, sagen wir mal so. Und
warum hast du es dann angenommen?
Zu dem Zeitpunkt brauchte ich einfach sehr viel Geld.
Da ging es einfach wirklich darum, irgendwas muss reinkommen.
Ja, weil mir das Finanzamt kurz vorher das dann die Haare quasi vom Kopf gefressen hat, weil ich in der Hinsicht auch nicht weiß, was ich da tue. Deswegen habe ich jetzt auf einen Steuerberater fixiert, aber das ist jetzt auch eine ganz andere Sache. Das war auch für einen Auftraggeber, die haben da so ein spezielles, jetzt kein Content-Management-System, sondern irgendwie so ein anderes System, wo du da die Texte reinspeisen muss. Und das muss halt auch die spezifische Wortzahl haben, nicht darüber, nicht darunter.
Oh ja, das ist immer besonders super. Exakt 600 Wörter hätten wir gehabt.
Ja. Und
dann macht man da drei Spagate, um irgendwie diesen Satz umzustellen.
Genau,
damit
aber
dann
das, ungefähr, ja, das ja, muss halt auch dann spezifisch nach Kunden. Der Text kam irgendwie 3-4 Mal wieder, womit ich normalerweise kein Problem habe. Ganz im Gegenteil, ich weiß Feedback sehr zu schätzen, weil man da meistens halt auch irgendwie was draus lernen kann.
Wenn man mit dem Feedback denn was anfangen kann, das ist ja immer so die Sache, ne? Also ich habe schon Sachen zurückgekriegt, wo dann da einfach nur als Hinweis stand, da muss aber noch einiges gemacht werden, wo ich mir gedacht habe, hä? Was ist jetzt die Frage und wo muss ich jetzt ansetzen und was willst du eigentlich?
Jetzt halt in den spezifischen Bereich war es dann halt wirklich so, okay, das muss diese exakte Länge haben oder exakte Kürze haben und da muss das und 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 das rein. Und das ging halt immer hin und her, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, Leute, so geht es nicht. Ich habe den Text jetzt so aufbereitet, ich kriege es nicht in diese Parameter kann ich halt nicht erfüllen. Entweder habt ihr den Text jetzt so mit diesen Sachen angereichert, wie es jetzt ist, oder ich muss es halt kürzen. Nur dann sind die Sachen raus, die ihr wollt. Und ich schicke euch das jetzt als Word-Dokument zu und friss oder stirbt. Und das ist jetzt auch das habe ich jetzt nicht dazu geschrieben, sondern das habe ich für mich gesagt, das ist der letzte Auftrag, den ich für diese spezifische Agentur dann durchgeführt habe, weil ich bin auch jemand, der dann sich an sowas festbeißt und was jetzt auch nicht immer, also ich hätte auch sagen können, nee, ich mache den Scheiß nicht mehr mit, halt, aber weiß nicht, ich wollte den Auftrag halt fertig haben und hinter mir haben und halt so gut wie möglich und bla bla bla.
Klar, man will es ja für sich selbst dann auch ein bisschen erledigt haben, ne, nicht so in die Ecke gestellt und ich kann das verstehen. Ich habe da auch eher oft den Anspruch, das dann irgendwie dann doch noch fertig zu kriegen und das endet dann ja oft leider einfach damit, dass man sehr viel mehr Zeit reinsteckt und Energie, als man eigentlich geplant hat. Hannes, hast du auch so ein Horrorprojekt gehabt?
Also grundsätzlich hatte ich ein paar Mal so Projekte, weil es so eine Sache, die wir noch nicht angesprochen haben, sind ja Schlüsselwörter.
Online, ja.
Online Suchmaschinenoptimierung.
Suchmaschinenoptimierung, ja, genau.
Ich hatte ein paar Projekte, bei denen ich nicht genau hingeguckt habe, was für Schlüsselwörter in diesem Text aufkommen sein sollen. Und dann hat man es halt, dass man dann plötzlich, keine Ahnung, bla 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 online kaufen, bla 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 online hier kaufen, bla 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 online hier jetzt sofort kaufen, 5000 Mal in einem Artikel unterbringen muss. Dann geht es auch einfach, also der Punkt ist dann halt auch, dass es dann geht es gar nicht mehr ums Schreiben eines irgendwie sinnvollen Artikels, sondern da geht es einfach nur darum, Sätze zu bauen in dieses, und das ist genau, so frustrierende Arbeit.
Indem man diese Schlüsselwörter möglichst unauffällig einstreut. Ne? Wenn man gut ist, merkt man es nicht mal so sehr. Schlecht geschriebenen merkst du es sofort an. Da hast du dann immer so die Zwischenüberschriften, die dann auch sich oft doppeln, damit diese Keywords irgendwie oft auftauchen und so.
Du hast ja dann manchmal auch so eine hohe Anzahl, die dann in so einen Text gepresst wird, dass gar nichts anderes übrig bleibt, als es noch irgendwie in die Zwischenüberschriften zu machen, damit du ein paar quasi abhaken kannst.
Da hat Content dann nichts mehr mit Content zu tun.
Da geht es einfach nur noch um Suchmaschinen. Aber das sind so Sachen, das mache ich auch mittlerweile. Also ich habe früher auch Produktbeschreibungen und sowas gemacht. Das hasse ich wie die Pest, weil da läuft es immer auf irgendwelche Suchmaschinenwörter raus. Ich hatte mal einen Auftraggeber, der wollte quasi die Ticketinformation, wie man Tickets bei Bundesliga-Vereinen kauft. Der wollte halt zu jedem Bundesliga-Verein sozusagen haben, wie man da Tickets kauft. Und das Ding ist halt, wie sich wenig überraschend herausstellt, dass sich da nicht so groß viel unterscheidet bei den unterschiedlichen Bundesliga-Vereinen. Es gibt halt entweder ein Ticket online oder du gehst halt online kaufen. Und wenn du halt 20, wenn du halt irgendwie 15, 16 Artikel darüber schreibst, dann beginnen die sich natürlich auch zu ähneln. Ja, weil es halt einfach immer dieselben Informationen sind. Klar kann man, also man versucht es ja irgendwie unterschiedlich zu verpacken.
Irgendwann gehen einem dann auch die Synonyme aus, ja.
Genau, aber ab einem bestimmten Zeitpunkt hast du halt dann auch schon zum 8. Mal drüber geschrieben, dass die halt eine Webseite haben, wo man die Tickets bestellen kann. Und wenn dann halt, keine Ahnung, dir 10 Artikel zurückkommen mit, wir brauchen aber Unique Content mit Unique in Großbuchstaben und Ausrufezeichen, dann sitzt du halt auch da und denkst, Alter, was willst du von mir? So, was soll ich denn machen? Ich kann ja auch keine Informationen erfinden.
Hast du das abgelehnt oder hast du es durchgezogen?
Da habe ich dann Schicht gemacht. Okay. Das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, komm, das ist es nicht wert. Und seitdem habe ich dann auch, neige ich dazu, dann auch eher Schluss zu machen. Also jetzt nicht, wenn der Artikel jetzt, keine Ahnung, zweimal zurückkommt oder so, kein Ding. So, aber wenn du halt schon, wenn du beim zweiten Mal merkst, dass überhaupt kein Fortschritt zu erkennen ist.
Oder man halt wirklich die Kommunikation oder die Erklärung so dürftig sind, dass man da eher rätselt als umarbeitet, ne, ja.
Kommt ja auch immer drauf an, wie der Ton ist, finde ich. Du hast ja dann, wie gesagt, sind auch immer die wenig bezahlen, haben dann auch immer die höchsten Ansprüche und sind dann auch nicht die Kommunikationsmeister. Und dann bin ich dann schon eher mal, wo ich sage, das macht einfach keinen Sinn, das kostet dich zu viel Nerven, zu viel Zeit, mach lieber irgendwas anderes, wo du Spaß dran hast, und dann mache ich lieber was anderes.
Was ich dann schwierig finde, gerade bei solchen Fällen, wie du ihn gerade geschildert hast, Hannes, aber auch wenn ich jetzt an die Transportwegen denke von Stefan, da könnte man ja tatsächlich versuchen, wirklich kreativ und erzählend zu arbeiten. Also einfach mal was Witziges oder Lustiges, ja.
Das wollen die
ja. Keine Ahnung, du verpackst. ja, eben. Aber wenn man dann wirklich mal kreativ ist, dann wird es wieder zurückgegeben. Also ich weiß noch, ich habe einen Text geschrieben in meiner PR-Zeit. Und dann kam die Kollegin rein ins Büro und meinte, boah, ich muss jetzt unbedingt eine rauchen. Und sie wusste, dass ich da war. Also das war alles mit einem Augenzwinkern, ne? Ich muss jetzt unbedingt eine rauchen. Und die andere Kollegin fragt, ja, warum denn? Ja, ach, ich habe gerade Sputnik-Schock gelesen. Und ich wusste, dass sie halt meinen Text bearbeitet, weil ich den Sputnik-Schock als Einleitung genommen habe. Und ich drehte mich dann nur so um, riss die Arme in die Höhe und fragte, ja, was denn? Und sie so, nee, sei mal kreativ, ist in Ordnung. Ich streichte das dann wieder raus.
Wie gemein, wie
und
frustrierend.
Und da war mir klar, so, ja, ich kann hier jetzt kreativ sein. Naja, also das hat sie natürlich mit dem Augenzwinkern gesagt, ne? Aber da war mir schon klar und da war ich seit einem Monat in dem Job. Erstens, lange mache ich das nicht und zweitens, wenn ich hier auch nur einen Funken Kreativität zeige, wird mir das natürlich direkt rausgeschmissen. Das finde ich halt auch das Schwierige in solchen Sachen, ne? Die Leute sagen, ja, seien Sie halt mal kreativ und überlegen sich was, aber wenn man dann wirklich kreativ ist und vielleicht auch tatsächlich einen guten Text schreibt, dann sagen sie, ah, nee, das ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben, oder nee, das verstehen die Kunden nicht.
Ja, ich glaube, da hakt es wirklich auch echt oft an der Kommunikation. Da können wir direkt zur nächsten Frage übergehen. Was macht ihr, wenn ihr tatsächlich Probleme habt, einen Auftraggeber zu finden oder mit dem Auftraggeber nicht so wahnsinnig gut klarkommt und diese allgemeine Unsicherheit, die da ja nun mal leider auf diesem Feld herrscht, was natürlich Bezahlung angeht, was ich vorhin schon angemeint habe, Zeitmanagement muss man erstmal können, Urlaub, keine Ahnung, wann man den dann noch unterbringen soll, wie geht ihr damit um, wie ist das bei euch?
Dazu kann ich nur bedingt irgendwie was sagen, also weil in letzter Zeit hatte ich jetzt nicht unbedingt, also das soll sich jetzt nicht irgendwie arrogant anhören, ich hatte jetzt...
Ist doch gut, wenn es gut läuft, das freut mich ja, ich will ja nicht nur draufhauen auf dem Freelancing, wir müssen ja nachher noch ein bisschen die Kurve kriegen, warum es vielleicht trotzdem nicht die schlechteste Idee ist. Oder auch nicht, können wir diskutieren, aber...
Also ich hatte jetzt in letzter Zeit jetzt nicht unbedingt das Problem, Auftraggeber zu finden. Ich glaube, bei mir war wirklich die Schwierigkeit, den Einstieg irgendwie überhaupt zu finden, weil ich wusste nicht wie, was, wo, wie, wann. Und da hatte ich zumindest das Glück, noch irgendwie einen Texter-Kollegen zu haben, den ich dann auch bei Pressevorführungen für Filme kennengelernt habe. Was dann war schon gut, irgendwie Kontakte da zu knüpfen. Und der mir da den ein oder anderen einen Ratschlag gegeben hat und mir dann auch zu meinem ersten ordentlich bezahlten Auftraggeber verholfen hat. Von da an ging es eigentlich, also dass man...
Hast du dir da viel abgeguckt von dem Kollegen dann? Oder so ein bisschen dich mehr getraut? Weil bei mir war es auch ein bisschen so, ich habe auch so einen ähnlichen Kollegen, der mich sozusagen auch so ein bisschen darin bestärkt hat, ey, das, was du schreibst, ist super und mach weiter so. Und der hat mich dann auch an zwei, drei, waren dann Online-Sachen vermittelt. Das waren dann zwar manchmal nur einzelne Texte, aber es ist ja auch immer ganz gut, dann auch mal bei anderen Redaktionen zu schreiben und zu gucken, wie die dann arbeiten und so weiter. Und von dem, alles, was ich poste, wird von dem gelesen und geliked und der verfolgt ganz aktiv seine Kollegen, die er auch weitervermittelt. Und da muss man dann ja auch so ein bisschen aktiv ein Netzwerk auch aufbauen und sich auch erhalten. Und das finde ich, und der ist dann auch derjenige, der dann tatsächlich auch mal die höheren Preise fordert. Ich bin da generell auch ein bisschen schüchterner tatsächlich, aber versuche mir von dem dann halt auch ein bisschen abzugucken, dass das auch okay ist, wenn man das macht und so, dass man sich das ruhig trauen darf. Machst du sowas auch ein bisschen? Oder es ist ja immer die Gefahr, dass man da so ein bisschen wirklich Einzelkämpfer ist und bleibt.
Also es war eine Mischung halt. Also bei ihm, wir hatten jetzt auch nicht so den großen Kontakt, aber ist halt ein guter Typ, der immer gerne weiterhelfen will, wenn er gefragt wird halt. Für mich kam die Sicherheit wirklich mehr, wo ich mich auch an andere Themen, die Schreibsicherheit eigentlich, wo ich mich dann halt auch immer thematisch immer breiter aufgestellt habe. Und halt, das war am Anfang sehr schwierig einfach für mich. Da habe ich auch für Texte einfach sehr, also jetzt gerade für Texte, wo ich jetzt nicht das Fachwissen irgendwie hatte in der Hinterhand, war es halt schwer, mich die Texte einfach zu schreiben und dann auch gut zu schreiben und sowas alles. Also es kam so Schritt für Schritt einfach.
Das heißt, die ganz große Angst, dass du irgendwann ein halbes Jahr mit gebrochenen Knochen im Krankenhaus liegst und das nicht finanzieren kannst, die hast du bisher auch noch nicht
gehabt? Nee, die habe ich nicht gehabt. Also es kam dann halt immer, das kam aber auch erst später.
Und solange die Finger funktionieren, kannst du auch noch...
Stimmt, da ist ein gebrochenes Bein eigentlich gar kein Problem. Achso, wir müssen ja noch kurz reinwerfen. Ihr wisst es sicher alle, die ihr das hört, aber wir haben in Deutschland ja diese wunderschöne Installation der Künstlersozialkasse. Da können wir ja uns sehr lobend nur drauf, ich bin zwar nicht drin, aber ich habe von allen Seiten eigentlich nur Lob gehört tatsächlich, dass es diese Installation gibt, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwierig ist, da reinzukommen. Diese ganzen US-Quellen den Freelancer-Sachen, die wir euch auch noch verlinken werden, da haben diese Installation natürlich nicht, ne? Das ist ja auch so eine Sache.
Also was halt die Künstlersozialkasse so gut macht, ist ja nicht nur, dass die Krankenversicherung günstig ist, sondern dass du halt auch tatsächlich was in die Rentenkasse einzahlst. Das ist halt so. Also dass die halt, also die Künstlersozialkasse übernimmt quasi den Arbeitgeberanteil, den halt sonst ein Arbeitgeber zahlen würde. Das halt schon, macht schon einen signifikanten Unterschied aus. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass halt bei der Krankenkasse, ich glaube, das günstigste, wenn eine Freiberufler bist, irgendwie 400 Euro oder was.
Die man selber stemmen muss. Pro Monat. Ich muss das nochmal, ne? Mutti, hör zu, die kann diese Preise immer gar nicht fassen. Das ist so. Ist so.
Ja, aber es ist auch absurd, ne? Also da musst du allein, sag ich mal, 2, 3 schon relativ gut bezahlte Aufträge machen, alleine um in einem Monat, allein um die Krankenkasse bezahlen zu können.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn.
Genau, und deshalb, ja, also jeder Freiberufler, der irgendwie die Chance hat, in die Künstlersozialkasse zu kommen, sollte sich damit beschäftigen. Ich habe es zu lange aufgeschoben.
Seit wann bist du drin? Oder wie lange hast du ohne gemacht? Hast du vorher 400 Euro im Monat bezahlt selber?
Nein, ich habe ja vorher, also bei der AOK, das hat mir damals die AOK-Frau erzählt, wenn man halt sozusagen weniger als 20 Stunden arbeitet, glaube ich, in der Woche, dann zahlt man halt, ich habe damals, glaube 160 oder so bezahlt.
Ah, okay, so Studentensatz quasi.
Genau, zahlt man halt mehr oder weniger Studentensatz, genau. Und dann, was bin ich jetzt? 4 Jahre in der KSK oder so?
Das ist dann auch so, wenn man einmal drin ist, dann ist man auch drin, ne? Man muss das nicht irgendwie nachweisen.
Nein, du musst ja jedes Jahr dann halt, also die berechnen ja deinen Beitrittssatz anhand deiner Einnahmen sozusagen. Mhm. Und die musst du dann halt, das ist immer ein bisschen witzig, weil du musst halt sozusagen, im September kommt der Brief, kam jetzt letztens erst, dass du deine Einnahmen für 2020 quasi schätzen sollst.
Schwierig.
So, was ja, also hast bis Dezember Zeit, aber das ändert ja an der grundsätzlichen Tatsache nicht viel. So, und dann anhand dieser Schätzung, die du da machst, wird dann halt dein Beitrag für 2020 berechnet. Und natürlich, wenn sie irgendwas verschiebt, sollst du es dann nachmelden etc. Aber grundsätzlich ist es halt sehr witzig.
Alle rechnen sich eigentlich immer erstmal arm und dann gucken wir mal.
Grundsätzlich machst du halt irgendein Pi mal Daumen, gucken wir mal, Wert. Und am Ende irgendwann schaust du, wie weit du da dran bist oder wie weit du davon entfernt bist.
Aufwand, den man sich eigentlich sparen könnte. Hattest du mal so einen Existenzkrisen-Unsicherheitsmoment während deiner Freelancer-Haftigkeit? Das Wort gibt's nicht, aber du weißt, was ich meine.
Also am Anfang schon, überhaupt erst mal halt zunehmend Geld zu verdienen. Sagen wir mal so, ich habe so, keine Ahnung, einmal im halben Jahr oder so einen Paniktag oder so eine Paniknacht.
Hast du den festgelegt, ja? Ist das so im Kalender angestrichen? Ja,
also so in der Rede, wo man halt so nachts aufwacht und sich dann, keine Ahnung, Gedanken macht über die Zukunft und wenn es halt in die Hose geht, etc. Weil ich habe auch einen Freund von mir, der arbeitet, ist auch Freiberufler, der arbeitet so im Musik- und Soundbereich. Der hat das aber auch, hat er mir erzählt. Also das ist jetzt.
Hast
irgendwie
du dir dann einen Plan B zurechtgelegt? So, scheißegal, wenn alles schief geht, dann frage ich beim Supermarkt an der Ecke, ob ich an der Kasse sitzen darf oder fragst dann halt deinen Kumpel oder so? Oder wie ist das dann? Wie kommst du da raus?
Das ist eine gute Frage. Ja, meistens, also das ist immer noch dieser, dann musst du halt, also ich habe ja immer noch diesen irgendwann Schriftsteller-Richtungseinschlag und quasi, wenn es in die dann bist du einfach gezwungen, Schriftsteller zu werden.
Das ist jetzt aber auch nicht das sicherste Verhältnis im Vergleich.
Dann schreibst du
für
ein
noch
Buch.
Weniger Geld.
Das Ding ist ja, wenn dieses Buchschreiben-Ding ist ja halt einfach so auch so eine Motivationssache halt. Im Moment, wenn du halt jeden Tag sowieso schon viel schreibst, für das du Geld bekommst, sich dann noch zusätzlich hinzusetzen für ein potenzielles irgendwas Projekt, für das du halt wahrscheinlich kein Geld bekommst, ist halt auch sich schwer, sehr schwer zu motivieren.
Ja, vor allem wenn man halt, wann machst du das dann? Abends, nachts?
Also ich merke es auch, wenn man halt eine bestimmte Wortzahl am Tag geschrieben hat, so, dann ist man dann halt auch ausgeschrieben.
Also ein Kollege von mir aus dem Studium, der meinte, 6 Seiten pro Tag. Mehr kriegst du nicht hin. Ich habe das selbst erfahren.
Wissenschaftliches Arbeiten, ja.
So Kollegen, aber ja, sind so Kollegen, die dann sagen, oh, ich habe noch 4 Tage Zeit für eine Hausarbeit. Na, muss ich mich wohl dran setzen.
Ja, super. Das halt konnte ich aber auch nie. Also ich kenne auch so Leute, die haben so innerhalb von einer Nacht 20 Seiten Hausarbeit geschrieben in der Uni-Zeit und ich habe dafür einfach mal 2 Wochen gebraucht, weil ich so einfach nicht funktioniere, weil ich nicht am Stück das alles so runterhacken kann. Das ist, ich muss das mehr durchdenken.
Ich habe das einmal gemacht. Also sagen wir, es waren 2 Nächte für so 12 Seiten oder sowas, aber
ja, also bei mir war das Problem immer, dass ich den Schreiben-Part immer so weit aufgeschoben habe und das Recherchieren halt.
Richtig, ich auch. Ich habe mich immer mit der Recherche verzettelt und dann sitzt man da mit 300 kopierten Seiten und dann weiß man zwar, irgendwo hatte man irgendwas rausgesucht, aber wo war das nochmal und bis man das gefunden hat. Und das Schreiben selber dauert ja auch. Also, Hannes hat mir meine Frage trotzdem nicht so ganz beantwortet. Hast du jetzt eine Ausstiegsoption oder nicht? Oder wartet da noch ein Lottogewinn im Hintergrund?
Nein, also da habe ich nicht wirklich eine Option, alternativ.
Okay, dann wünsche ich dir panikfreie Tage, was das angeht, auf jeden Fall. Habt ihr...
Aber ich muss ja zugeben, ich bin ja auch ein Prokrastinierer. Also ich bin ja auch, aber ich bin mittlerweile so gut, dass ich weiß, wann ich anfangen muss. Also es ist jetzt nicht so, dass ich halt dieses dann, dass ich mir dann krass übertrieben Arbeit mache und das auf dem letzten Drücker erledige. Aber halt, keine Ahnung, wenn man halt 3 Tage Zeit hat, dann bin ich nicht jemand, der Tag 1 sich hinsetzt, das fertig macht und dann gemütlich guckt, ah, ich habe jetzt noch 2 Tage, in denen ich nichts machen kann, sondern ich setze mir halt an Tag 3 hin.
Sage, scheiße, die Zeit läuft.
Aber ich mache es dann halt in der, nee, nicht, ich habe keine Panik oder so, ich weiß ja, wie schnell ich
bin. Ach so, ja, stimmt.
Ich arbeite dann einfach, ich mache dann halt einfach dieselbe Zeit, wie an Tag 3, die ich an Tag 1 investieren würde, investiere ich dann halt einfach an Tag 3.
Und dann machst du Nachtschicht.
Das habe ich früher mal gemacht. Ganz am Anfang, wo ich noch Progress, da war es wirklich krass. Also da habe ich dann wirklich teilweise, keine Ahnung, 22 Uhr oder bis 0 Uhr geschrieben oder so. Das mache ich heute nicht mehr. Also heute habe ich dafür, dass ich relativ wenig Bock auf einen normalen 8 bis 16 Uhr, 17 Uhr Job habe, habe ich relativ normale Arbeitszeiten mittlerweile.
Also Hannes ist übrigens der bei uns auf der Newsseite von Robots & Dragons ab morgens 7:30 die News da irgendwie raustickert. Das ist so. Da bin ich noch gar nicht wach um die Zeit. Aber ja, genau.
Aber wo du jetzt sagst, Hannes, was mich interessieren würde, Hannes und auch Stefan, aber weil Hannes das erwähnt hatte, dass du von vornherein keinen Bock hast auf 9-to-5-Bürojob. Wie seht ihr beide das eigentlich? Also was sind denn die Vorteile, die Freiheiten, die ihr genießen könnt? Und würdet ihr sagen, dass das die Nachteile aufwiegt? Ist natürlich klar, ihr sprecht jetzt relativ frei darüber, also ist die Antwort schon so ein bisschen vorgegeben, glaube ich. Aber wenn ihr so mal reflektiert, Stefan, wie ist das bei dir? Würdest du sagen, dass du diese Vorteile schon bewusst wahrnimmst und auch genießt?
Ist auch tagesformabhängig. Also ich habe wirklich Zeiten, wo ich dann mit Arbeit wirklich zugeschmissen werde und wo ich dann nicht unbedingt sagen kann, ich hätte großartige Freiheiten. Also wo dann, also das spielt auch mit der Bezahlung halt mit rein, wenn zum Beispiel die Rechnungen nicht pünktlich gezahlt werden oder sowas. Also dann brauche ich halt wirklich halt noch ein paar Projekte mehr in der Hinterhand, um sicher zu gehen, okay, ich kann nächsten Monat das und das und das bezahlen halt, was ich bezahlen muss. Und das klappt halt auch nicht jedes Mal. Also ich komme dann halt auch den Paniktag, den Hannes hat, den habe ich, glaube ich, so 2-3 Mal öfter, dass dann wirklich einfach Rechnungen zu spät reinkommen oder dass man irgendwie in einem Monat dann überhaupt kein Projekt hat so wirklich, sondern nur so ein paar kleine Sachen, die man dann halt macht, die dann aber wieder nicht ausreichen, um dann wirklich seine Rechnungen damit zu bezahlen. Also deswegen habe ich dann wirklich so öfters meine Phasen im Jahr, wo ich dann so die Freiheit nicht unbedingt wahrnehme. Natürlich ist es dann halt, hey, ich kann zwischendurch einfach mal Pause machen, ohne dass mir irgendjemand über die Schulter schaut, mit Argusaugen, ob ich dann jetzt wirklich arbeite oder nicht, oder ob ich jetzt bei Twitter so ein bisschen rumhänge oder sonst irgendwie was, oder für eine Stunde ein Buch in die Hand nehme und sage, hey, ich kann das jetzt mal lesen und mich auf was ganz anderes fokussieren. Das ist natürlich gut, aber ja, hin und wieder denke ich mir dann schon, okay, feste Arbeitszeiten, wo ich dann sagen kann, okay, was jetzt auch nicht immer gegeben ist, bei jedem Arbeitgeber, wo ich dann sagen kann, okay, um 17 Uhr oder 18 Uhr kann ich dann sagen, es ist Feierabend und ich habe den Kopf frei für andere Dinge, was auch ein bisschen naiv ist, würde ich sagen.
Sagen wir so, es gibt Arbeitgeber, die wehren sich nicht dagegen, wenn du noch eine Stunde länger im Büro bleibst.
Das sagen wir mal, davon abgesehen, dass ich damit auch nicht unbedingt das Problem habe.
Nee, aber das Kleinvieh macht auch Mist.
Klar.
Ne?
Also da ist dann aber auch eine gewisse finanzielle Sicherheit einfach mit verbunden, die jetzt im Moment jetzt könnte ich nicht sagen, dass die unbedingt für mich existiert gerade. Was dann halt wieder den Freiheitsgedanken so ein bisschen einschränkt halt für mich. Und das ist halt manchmal so. Ich könnte mich auch vorstellen, dass ich jetzt in einer Jobsituation wäre, wo ich mich irgendwie überhaupt nicht wohlfühle, was ich auch schon mal hatte. Und wo ich dann mit Bauchschmerzen dann zur Arbeit gehen muss und mir denke, okay, ich kann nichts anderes machen, halt, ich kann den Job nicht kündigen, weil ich brauche das Geld, bla bla bla. Halt in dem Sinne ist meine Situation jetzt natürlich besser, weil ich da schon eine gewisse Gestaltungsfreiheit habe und Narrenfreiheit habe. Ja, aber es ist für mich so ein bisschen problematisch halt manchmal.
Was müsste sich verbessern?
Bezahlung.
Für dich? um da sicherer zu bezahlen.
Auf jeden Fall, eindeutig. Ja. Gut, ich habe jetzt mittlerweile einen Kunden, jetzt auch durch Kontakte einfach, der dann auch halt sehr viel mehr zahlt, als es jetzt bei anderen Kunden der Fall ist. Und man muss gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich wäre jetzt auch nicht, würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht ablehnen würde, wenn dieser Kunde sagen würde, hey, willst du nicht fest bei uns arbeiten? Also dann würde ich, glaube ich, mir lieber die Festanstellung da nehmen. Aber es ist jetzt halt nur wirklich bei diesem einen Auftraggeber so. Und vielleicht noch bei einem anderen Auftraggeber, den ich zwischendurch mal hatte. Aber das muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Also ich wäre nicht abgeneigt, auch das mal eine Weile auszuprobieren, würde sich das ergeben.
Hannes, wie ist das bei dir?
Also grundsätzlich natürlich ist ja kein Schlaraffenland. Also es gibt halt, wie Stefan schon sagt, es gibt Tage, wo man halt denkt, ja, es wäre schon einfacher, wenn man jetzt irgendwie einen Job hätte oder so. Ich würde es jetzt auch nicht komplett ausschließen, dass ich irgendwie irgendwann mal halt einen richtigen Job habe. Aber aktuell genieße ich den Freiheitsaspekt schon sehr.
Sorry, wenn ich kurz einhake, aber das ist ja auch wichtig. Du hast einen richtigen Job, Hannes.
Ja, wenn ich in einem Angestelltenverhältnis wäre.
Meine Großeltern würden das nicht so sehen, richtig, genau. Für die gibt es Festanstellung oder...
Ja, aber das ändert sich, deswegen war es mir wichtig, ja, da jetzt einzuhaken, weil, ne, also Perspektive und...
Also zum Beispiel, wenn wir jetzt, keine Ahnung, eine goldene Gans finden würden und mit Rods und Reagans eine Redaktion aufmachen würden, ja, dann wäre ich der Erste, der dabei ist, weil dann einfach den kompletten Tag über Sachen zu schreiben, die einem Spaß machen, auf die man Bock hat, ja, ist das natürlich was anderes. Ich sehe mich halt nicht in irgendeiner Agentur arbeiten, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding.
Ist auch nicht spaßig.
Genau, also ist halt am Ende, wie wir jetzt ja festgestellt haben, ist ja am Ende ein Job wie jeder andere. Und in jedem anderen Job gibt es halt Tage, wo du Bock hast und wo es richtig viel Spaß macht. Und dann gibt es halt Tage, wo du sagst, Und am Ende muss halt jeder entscheiden für sich, was davon überwiegt. Und dann macht man halt den Job weiter oder nicht. Beziehungsweise man muss ihn weitermachen, weil man das Geld braucht.
Ist es nicht vor allem auch eine Charakterfrage, wie man, also gerade bei neue Auftraggeber akquirieren und so, muss man ja stelle ich zumindest bei mir fest, wirklich auch ein bisschen der Typ dazu sein und die Persönlichkeit zu haben, einfach immer wieder Klinken putzen zu gehen, auf die Leute zuzugehen, Kontakte pflegen, noch und nöcher. Das in Anführungsstrichen Problem hast du ja als Angestellter nicht. Da kommt der Chef, sagt, mach mal das und das und dann machst du das und dann ist gut. Also, oder siehst du das eher als abwechslungsreicher Vorteil, weil man sich ja auch einfach immer wieder neue Felder suchen kann?
Nee, das ist schon mit der nervigste Teil des Jobs. Definitiv.
Das bestätigt übrigens auch diese kleine Studie über Freelancer, jetzt jenseits von Content-Sachen, sondern auch für Leute, die jetzt mit SAP bei einem Stundensatz von 110 Euro arbeiten.
Hör auf, diese Zahlen zu sagen, die machen mich traurig.
Mich ja. Auch. Nee, aber das sagt diese Studie auch, dass das Klinkenputzen, Akquise, das der nervigste Aspekt ist.
Das finde ich ja noch nicht so schlimm eigentlich, weil jetzt mal abgesehen, dass ich auch ein bisschen sozialphobisch bin, finde ich das irgendwie auch immer ganz aufregend, dann irgendwie mit Leuten irgendwie zusammenzuarbeiten, wenn das denn gut klappt, klar. Den nervigsten Aspekt finde ich eigentlich wirklich den finanziellen Aspekt, also wirklich den Leuten, wenn ich den Leuten hinterherrennen muss wegen Rechnungen oder Steuer eben, also das finde ich, ist das so ziemlich das Furchtbarste von der Welt. Das also wirklich mehr den Buchhaltungsaspekt finde ich wirklich wesentlich nerviger als den neue Auftraggeber-Aspekt. Aber das bin nur ich, ne? Also ich falle dann wohl aus dem aus.
Nee, das bist nicht nur du. Ich kenne auch andere, die da einfach wirklich Stunden und Nachtschichten mit Buchhaltung, Steuer, Finanzamtspapieren und so weiter verbracht haben. Da muss man wahrscheinlich so schnell wie es geht so effektiv wie es geht irgendein Verarbeitungssystem sich ausdenken. Ich habe bei mir eine Zeit, also ist noch gar nicht so lange her leider, festgestellt, dass ich teilweise einfach auch vergessen habe, Rechnungen zu stellen, weil ich das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte und mir dann irgendwann eingefallen ist, ich hatte doch da nochmal was geschrieben, wo ist eigentlich das Geld? Und dann musste ich meine ganzen Kontoübersichten durchforsten, bis ich dann festgestellt habe, die haben noch gar nicht gezahlt. Die hatten sich natürlich auch nicht so richtig gemeldet und dann war es so gegenseitig so dieses, wie konnte man das vergessen? Ja, wie konntest du das denn vergessen, diese Rechnung zu stellen? Da ist auch so viel Selbstorganisation notwendig, da ist manchmal dann ja doch die ein oder andere meistens negative Überraschung. Also in dem Fall war es für mich gut, weil ich mit dem Geld irgendwie dachte, ich hätte das schon gehabt. Und dann war es natürlich ganz praktisch, dass da nochmal was aufs Konto gespielt worden ist. War es dann ja, also dann war es offensichtlich auch nicht so wahnsinnig nötig, dass da meine komplette Existenz von abhing. Aber da kann man sich schon mal schnell vertun. Und gerade sowas wie Steuernachzahlungen und mit was für Überraschungen man dann ja manchmal zu tun hat, das kann schwierig werden. Also da sollte man, glaube ich, auch, wenn man da merkt, dass man da Schwierigkeiten hat, entweder Beratungen oder zumindest Bekannte und Kollegen zu Rate ziehen, die einem da so ein bisschen aus diesem Chaos vielleicht helfen. Es gibt ja auch Netzwerke. Ich weiß nicht, seid ihr da ein bisschen vernetzwerkt? Also mir ist als erstes eingefallen die Freischreiber. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die machen wirklich so ganz gezielt Kurse und ne, wie kann man zum Beispiel sowas wie, wie kann man überzeugend mehr Honorare raushandeln? So rhetorikartige Kurse sozusagen, die sie da irgendwie veranstalten.
Also den folge ich jetzt auf Twitter, aber ich habe mich da jetzt noch nicht so richtig befasst, um ehrlich zu sein. Also es gibt halt...
Na, ist ja immerhin schon mal gut zu wissen, dass es sowas gibt und dass sie sowas anbieten. Also nutzt ihr da sonst irgendwelche Kontakte?
Also es gibt halt auf Facebook diverse Textergruppen, aber da kommt, also was ich da so jetzt, weil ich halt mich auch nicht mehr viel bei Facebook auf, was ich da so marginal mitbekomme, ist das wirklich mehr so Streitereien, also wirklich kleinliche Sachen einfach, Kinder, die ich zumindest als Kindergartensachen irgendwie wahrnehme. Das hat oftmals immer was mit Geld zu tun, aber auch mit Geld zu tun, einfach mit Budget und etc. bla bla.
Werden auch schnell immer die, wenn irgendwelche Angebote kommen, werden dann auch schnell immer die Heugabeln rausgeholt. Genau, die, weil die, was, für so und so viel Geld verlangst du das und das?
Nee,
und
aber dann halt auch so irgendwelche ganz absurden Kleinkriege, die dann teilweise stattfinden, wo ich mich dann mittlerweile irgendwie ganz raushalte. Also es kommt mal ab und zu vor, dass da ein interessanter Arbeitgeber oder Auftraggeber irgendwie auftaucht, den ich dann halt noch, wo ich dann noch niemals irgendwas unter die Kommentare oder sonst irgendwas schreibe, sondern dann direkt entweder per PN oder per E-Mail dann irgendwie anschreibe, wenn ich mich da bewerben will. Aber ansonsten habe ich da eigentlich nur noch wenig mit zu tun, weil wie gesagt, das liegt auch natürlich in der Natur des Social Networks, dass man sich da irgendwie, keine Ahnung, immer verbale Ohrfeigen verpasst und deswegen, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf.
Ich glaube, so war das eigentlich nie gedacht, aber es hat sich jetzt leider dahin entwickelt, ja, teilweise.
Und deswegen, also ich bin eigentlich in keiner Community irgendwie so wirklich drin, weil ich habe da nie irgendwie so wirklich was, also wenn dann durch persönliche Kontakte und mich persönlich, ja, mit den Menschen einfach unterhalten einfach, also entweder am Telefon oder per Nachricht oder E-Mail oder was auch immer, also dass man wirklich einen persönlichen Kontakt hat, als in so anonym in so einer Gruppe oder in so einem Netzwerk rumzuschwimmen, das hat mir persönlich nie wirklich irgendwie was gebracht, so wirklich.
Kann ich mit Dito unterschreiben.
Also seid ihr tatsächlich mehr so die klassischen Einzelkämpfer, also auch sowas wie Coworking Spaces oder so sind für euch nicht so wirklich interessant oder relevant.
Ja, also
das wäre für mich dann noch ein zusätzlicher Kostenpunkt irgendwie. Einmal müsste ich dann wieder da hingehen.
Könnte man ja auch auf die Rechnung aufschlagen. Also theoretisch.
Ich weiß nicht, in Essen weiß ich, dass es wohl einen gibt, aber dann müsste ich dann halt wieder mit der Bahn dahin fahren. Also das wäre für mich irgendwie dann wieder ein Loch ohne Boden zusätzlich, was ich jetzt im Moment absolut nicht gebrauchen kann. Deswegen, also da mache ich lieber Homeoffice.
Ich wohne in einer Kleinstadt in Ostsachsen.
Da gibt es gar keine, meinst du?
Da wüsste ich nicht, wo man hier ja was machen soll.
Coworking Space ist dann die eine Kneipe, die schon um 15 Uhr aufmacht und WLAN anbietet.
Ich habe auch gerne in der Stadtbibliothek einfach mich hingesetzt. Einfach gerade um so ein Arbeitsumfeld dann zu haben und nicht zu Hause dann zwar den Abwasch, die Wäsche und die Fenster sauber zu kriegen, aber dann irgendwie dann auch, ich bin auch ein sehr gerne sehr Prokrastinierer.
Aber das geht für mich gar nicht. Also ich bin überhaupt keiner, der sich irgendwo in
der
Bibliothek zu schreiben
kann. Das
kann ich
in der Uni schon nicht. Also
ich weiß zum Beispiel noch, wo wir hier Robots and Dragons Treffen hatten, wo sich halt Johannes mit irgendwie Kopfhörern ins Wohnzimmer gesetzt hat und eine Kritik geschrieben hat und halt zig Leute um ihn herum gesprungen sind. Das geht gar nicht für mich. Also ich gehe dann einfach in mein eigenes Zimmer und schreibe da, weil alles andere, das würde mich dann alles ablenken.
Aber tatsächlich bin ich auch nicht so wirklich der Typ dazu. Also ich glaube, ich brauch auch so ein bisschen meine Ruhe dafür. Aber es gibt Momente, wenn ich mir Musik drauf machen kann und wenn ich genug Zeit habe, dann geht das tatsächlich.
Na, ich brauche tatsächlich so ein bisschen auch die soziale Kontrolle um mich rum, dass wenn ich, also dieses ganz klassische, das hatte ich in der Uni auch schon, da muss einer sozusagen, ich muss die Gefahr in Anführungsstrichen haben, dass jemand hinter meinen Bildschirm lang geht und dann nicht ich gerade bei eBay rumhänge oder auf Twitter oder Facebook oder was weiß ich, sondern dass ich sozusagen mich selbst dahin erziehen muss, weil sonst kenne mich da leider wirklich ziemlich gut, klappt das einfach gar nicht. Und zu Hause klappt das noch viel weniger. Da habe ich dann zwar sämtliche Online-Shopping, sonst was Sachen erledigt, aber ja, und muss dann eben doch die Nachtschicht dann wieder dranhängen. Also ich brauche dieses Umfeld auf jeden Fall.
Das war für mich auch eine Trainingssache, da irgendwie hinzukommen, um zu Hause dann wirklich zu arbeiten. Und manchmal habe ich auch wirklich so Tage, wo ich dann, okay, ich habe noch Twitter und was weiß ich geöffnet und Netflix geöffnet und dann schreibe ich hier so ein bisschen und dann gucke ich wieder irgendeine Serie oder was auch immer und dann klappt es einfach überhaupt nicht. Aber dann wird es auch in der Bibliothek nicht klappen, einfach halt. Also das ist, ich weiß nicht, das ist einfach irgendwie, glaube ich, so ein Atmosphärending irgendwie. Also ich fand es auch immer unbequem in der Bibliothek.
Ja, das stimmt. Es kommt natürlich sehr auf den Sitzplatz an, genau, den man sich da finden kann und ergattern kann.
Also ich weiß noch, ich habe früher gerne in der Bibliothek halt recherchiert und exzerpiert im Studium, weil ja das zu Hause einfach nicht so cool ist und man hat auch natürlich eine andere Infrastruktur. Man kann essen gehen, man kann sich mal einen Tee holen.
Hast
oder
du keinen
sowas.
Tee zu Hause? Du Armer.
Doch, ich habe mehr Tee zu Hause, als ich trinken kann tatsächlich. Aber das ist ja immer eine Unterbrechung, sage ich mal, weißt du? Dass man kann in der Bibliothek oder an anderen Orten sieht das ja anders aus. Aber was ich für mich festgestellt habe, was ganz gut funktioniert, wirklich so Ziele setzen. Ich schreibe jetzt XY Wörter oder ich mache jetzt noch bis
fertig
halb
oder so.
12
ja, genau.
Oder
also
sowas.
Die Pomodoro-Methode, genau. 20 Minuten arbeiten.
Ja, oder 30 Minuten. Also ich glaube, es ist immer 30 Minuten und dann 10 Minuten Pause quasi, diese Pomodoro-Methode, die tatsächlich relativ gut funktioniert. Es ist aber, glaube ich, auch schwerer geworden, also vor allen Dingen für mich, eben sich nicht ablenken zu lassen. Man hat heute so viele Möglichkeiten, eben was Stefan sagte, dass man da mal auf Twitter guckt oder vielleicht noch 5 Minuten von dieser Serie schaut oder mach mir jetzt mal kurz einen Tee.
Also wenn ich anfange, irgendwo Netflix aufzumachen, dann bin ich gleich ganz verloren, weil dann ist meine Konzentration so komplett aus dem Fenster raus und dann...
Was mir auch öfter mal passiert, zu sagen, ach, nur eine halbe Stunde spielen.
Und auf einmal ist es 3 Stunden später. Huch!
Spielen geht echt gar nicht, weil dann hast du ja wirklich das letzte Jahr ein. Aber was ich zum Beispiel, um es mal eine andere Sache, die ich bei positiv zum Beispiel festgestellt habe, bei mir ist, dass Motivation für mich, habe ich festgestellt, keine großen Auswirkungen auf Qualität hat. Das heißt, selbst wenn ich keinen Bock auf Schreiben habe, ist das Ergebnis am Ende nicht notwendigerweise schlechter als an Tagen, wo ich Bock habe.
Also das kommt bei mir extrem auf den Text an oder auf den Auftrag an. Wenn das, also ich habe das ja auch wie Hannes, dann wirklich so Aufträge, wo ich dann wirklich den mehr oder weniger ein und denselben Text halt nur mit verschiedenen, ja, nicht unbedingt Inhalten, aber so ein bisschen abgeänderten Inhalten. Zum Beispiel schreibe ich jetzt für so ein Mietwagenportal so quasi Reisetexte und die sind strukturell quasi immer gleich aufgebaut, aber halt die Orte ändern sich und das ist mittlerweile irgendwie so dann nach einer Woche irgendwie so in Fleisch und Blut übergegangen, wo das auch einfach ganz fix geht und wo auch ein bisschen Ablenkung jetzt nicht unbedingt schlimm ist halt, weil das irgendwie so ein Automatismus ist. Gut, Videospielen, das geht natürlich nicht, aber das qualitativ unterscheidet sich das nicht. Also es kommt wirklich auf den Auftrag an.
Du, ich habe auch Coworking Spaces gesehen, die bieten auch Videospiele an. Also da kann dann jeder sich die Struktur zusammenstellen. Die
also es kommt dann wirklich auf den Auftrag an. Dann manchmal halt wirklich auch dann ein anderer Auftrag gerade ist so Lektorat für Messtechnik-Texte, die dann wirklich auch sehr komplizierter ist und wo dann auch der Kunde, wo ich den dann auch wirklich dann nochmal beeindrucken will. Also das heißt jetzt nicht, dass die anderen Texte schlechter sind, aber da stecke ich dann natürlich nochmal besonders viel Energie und Konzentration rein und dann lasse ich mich nicht so einfach ablenken halt. Also es kommt wirklich auf die Arbeit dann auch selbst letztendlich an, die ich dann mache.
Aber Messtechnik ist ja schon ein sehr konkretes Thema. Kennst du dich da aus oder
also es geht's
du
halt,
dich dann ein?
Gut, die
oder geht es nur um die
es geht halt auch ein bisschen um den Stil des Textes. Also ich kann das dann wirklich auch so, dass auch wenn die mir dann wirklich Fachbegriffe um die Ohren hauen, dass ich den Stil so einfach auch so ein bisschen noch verfeinern kann. Und das ist halt, manchmal geht es dann auch wirklich um extreme Wortwiederholungen oder er hat irgendwie so Formulierungen, irgendwie er hat, sie haben und sie hat und er hat, also dann wirklich drei, viermal hintereinander solche Formulierungen oder so.
Das ist auch eine sehr beruhigende Erfahrung, dass gut verdienende Ingenieure ja, meistens gut, überhaupt nicht schreiben.
Dann halt viele Passivkonstruktionen, die man dann halt, was ich natürlich auch manchmal in meinen Texten dann reinhaue, das weiß der Hannes besser als alle anderen, die man dann schnell irgendwie ausgebügelt hat. Also das ist dann auch immer so das Problem.
Also deine Aufgabe ist dann so, dass das einfach in den lesbaren Text
ja,
zu
kommen. Ja, auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen, weil zu viel kreative Freiheit darf sie in dem Bereich dann halt auch nicht erlauben halt, ne, aber so, zumindest mal hier und da ein bisschen aufregender zu gestalten halt, solche Sachen dann halt. Das ist jetzt noch nicht mal so das Problem, aber ich weiß ich, okay, hier muss ich ein bisschen mehr Konzentration investieren, damit ich sinnhaft jetzt auch nichts irgendwie verfälsche oder sowas halt, ne, also und da kann ich dann aber auch die Energie meistens aufbringen, okay, hier muss es halt stimmen und hier muss ich alles andere ausblenden, das ist dann jetzt auch nicht so wirklich das Problem.
Ja, also danke. Oder gibt's noch?
Nee, ja, ich überlege gerade, aber ich glaube, ich habe keine weitere Frage mehr aufgeschrieben. Außer vielleicht, dass wir euch fragen können, nochmal abschließend.
Ja, danke. Warte,
Entschuldigung. Achso, nee, ich dachte, wir können euch vielleicht nochmal kurz abschließend fragen, was noch eventuell wirklich nötig ist, um die Strukturen zu verbessern. Also du meintest Bezahlung auf jeden Fall. Ich würde sagen, auf jeden Fall dann auch Kommunikation zwischen Kunde und Auftragnehmer.
Also zumindest irgendwie ein Bewusstsein auch bei Auftraggebern, dass man Text nicht einfach runterschreibt. Bei manchen ist es halt so, bei manchen halt aber auch wieder nicht, wo dann halt viel.
Beziehungsweise wenn sie entsprechend zahlen, dass sie dann halt auch einfach
ja, also dass ein gewisser Aufwand schon einfach möglich ist, aber das ist halt eine Einstellungssache. Ich weiß nicht, ob man da strukturell irgendwie dran rumschrauben kann, halt aber da muss, glaube ich, mehr ein besseres Bewusstsein einfach herrschen.
Ja, aber da muss man das Problem ja auch erstmal benennen, ne? Also wie oft ich schon Chefs keine Ahnung, Leuten von außen, die natürlich völlig in ihren teilweise auch sehr technischen, also ich arbeite jetzt für so ein Fachmagazin für Bauwirtschaft, Baumaschinen und so, das ist natürlich auch ein sehr technisches Thema auch, wie oft man denen dann überhaupt erstmal klar machen muss, dass das halt einfach, ja, dass Sachen einfach dauern, dass man sich bei Sachen erstmal einarbeiten muss und eben das, wie Hannes gerade schon gesagt hat, nicht mal eben so schnell zusammengeschustert ist, sondern naja, ein guter Text braucht halt auch einfach seine Zeit. Manchmal kann man am nächsten Tag, wenn er sozusagen ein bisschen gereift ist, dann schon noch ein bisschen was rausholen. Und die Zeit muss man den Leuten halt auch einfach geben. Und das muss man dann eben auch entsprechend bezahlen. Also, dass dieses Bewusstsein teilweise da gar nicht herrscht, das finde ich für mich sehr problematisch teilweise. Hannes, was meinst du?
Kann ich so unterschreiben, ja.
Okay, ja.
Bitte. Ja, Entschuldigung, du kommst immer so aus dem Nichts.
Nee, weil ich warte, bis halt, ob halt niemand mehr was sagen möchte. So, ja, vielen Dank, dass ihr beide, Hannes und Stefan, uns einen Einblick gegeben habt in euer Freelancer-Leben, euer Freiberufler-Leben, was ja nicht dasselbe ist, Freelancer-Freiberufler, aber das fällt mal hinten über.
Jo, danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Bitte, gerne wieder. Falls ihr denkt, sag mal, diese Stimmen kenne ich doch. Ja, das sind Stefan und Hannes, mit denen haben Anne und ich zusammen auch immer mal wieder in einem Podcast zu Star Trek Discovery gesessen und auch zu Game of Thrones,
das mit den
richtig.
Brüsten und den Drachen.
Genau. Eine komische Serie.
Die ist doch
ja, ja.
Fantasy-Serie. Die eine.
Für Robots and Dragons. Also da arbeiten wir auch alle für
als
diese
Freelancer
Webseite,
übrigens.
Die, wie Hannes verraten hat, keine Redaktion, keine feste Redaktion. Also natürlich gibt es eine feste Redaktion. Wir sind diese Redaktion. Aber ja, das ist auch eher so ein Liebhaberprojekt.
Man weiß es ja nicht. Ja.
Aber das nur. Genau. Nächstes Jahr starten wir voll durch und gründen mehrere Büros natürlich in mehreren großen Städten
Barcelona,
Deutschlands.
Barcelona, Lissabon und New York. Wir kommen.
Die alle in Deutschland
und Tokio
liegen. Ja, Tokio
und
melde ich mich schon mal
Villa
an.
Bitte. Am Strand.
Danke.
Da geht auch die Ostsee übrigens.
Aber nur wenn das Budget halt dann schon.
Ja.
Ausgeschöpft.
Stichwort Preisbindung und wir müssen da einfach bessere Preise nehmen.
Da knappen wir einfach genau was von der Portokasse ab. So, an euch vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt kann jeder nochmal sein Twitter-Handle
für
sagen.
Für eventuelle nächste Aufträge.
Damit ihr uns finden könnt, genau, für eventuelle nächste Aufträge oder Nachfragen oder Vorschläge zum Thema.
Meins ist @keksmadam, wie man spricht, der Keks und die Madame ohne E. Und natürlich @robotsanddragons für Themen- und nerdspezifische Geschichten. Das werden jetzt wahrscheinlich alle sagen. Jetzt kommt, wen nehme ich jetzt? Stefan, bitte.
Mein Twitter-Handle ist @drama_dandy. Ist jetzt nicht unbedingt mein professioneller Twitter-Handle. Den habe ich irgendwie schon, der liegt schon seit einer ganzen Weile brach und da habe ich auch gar kein Passwort mehr zu, wie ich letztens selbst festgestellt habe. Von daher gesehen kann man mich nur darüber erreichen, über Twitter.
Hannes, hast du eigentlich einen Twitter-Account?
Nope, mein Twitter ist, ich habe keinen Twitter.
Das ist auch in Ordnung. Mich findet ihr unter Maxwell Möbius, Möbius mit OE, oder schaut einfach bei @keksmadam oder @gehtzugrunde. ich glaube, geht mit Unterstrich zugrunde, aber ich bin mir da auch nicht mehr sicher. Ihr lest das ja dann alles auf dem Blog.
Ist auch alles nochmal in den Shownotes verlinkt.
Insofern vielen Dank, dass ihr zur Verfügung gestanden habt. Danke, Anne, dass du uns so ein bisschen durch die Sendung geführt hast. Normalerweise mache ich das ja, aber ich dachte, wir wechseln mal die Rollen. Ist vielleicht auch ganz interessant. Vor allen Dingen, weil drei männliche Stimmen heute da sind und da dachte ich, überlasse ich dir mal so ein bisschen das Feld. Und wir hören uns beim nächsten Mal, das hoffentlich noch dieses Jahr ist.
Ich hoffe auch. Nee, doch, wir geben uns Mühe. Genau, wenn ihr Anmerkungen, Kritik, Lob und Liebesbriefe, Heiratsbekundungen und, wie gesagt, Aufträge für uns habt oder eben auch weitere Themenvorschläge und Wünsche, ja, meldet euch gerne bei uns auch unter @geht'sgrunde oder einfach in der Kommentarecke oder... Naja, die Kontakte haben wir ja euch gerade alle genannt.
Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, arbeit@gehtzugrunde.de. Nee, also sorry, arbeit@darangehtdiewelt.de.
Genau. Ja, also gerne alles an Inhalten und Vorschlägen. Immer zu uns, genau. Wir, ja, ich sag auch nochmal, wir danken fürs Zuhören. Danke nochmal an Hannes und Stefan fürs Mitmachen. Und genau, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüssi.
Tschüss. Ciao.